Ich lese einige Verse aus dem sogenannten Siegeslied der Deborah aus Richter 5, die Verse 6 bis 8. Zu den Zeiten Samgars des Sohnes Anats, zu den Zeiten Jaels waren die Wege verödet und die auf Pfaden wandelten, gingen krumme Wege. Es mangelte an Führern in Israel, sie mangelten, bis ich, Deborah, aufstand, bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Israel erwählte neue Götter, da war Krieg in ihren Toren und kaum ein Schild oder Schwert zu sehen unter 40.000 in Israel. Unpassierbare Wege, verödete Landstriche, fehlende politische Führung, von Feinden angegriffene Städte, so sah es einmal aus in einer Zeit im alten Israel. Wir haben das in unserer deutschen Geschichte auch erlebt, dass teilweise ganze Dörfer ausgestorben sind, etwa im Dreißigjährigen Krieg oder auch in Pestzeiten. Die Nation Israel damals stand kurz vor dem Untergang. Die Weite unter der Führung des Mose-Nachfolgers Josua hatte sich in eine unerträgliche Enge verwandelt. Und so ist es zumindest bei manchen Menschen. Wenn das Leben eng wird, dann fragen wir nach dem, was wirklich zählt, was wirklich trägt. Wir haben ja diese schöne Tradition der Adventszeit, dass es da Adventskalender gibt. Dann macht man mal ein Türchen auf, dann ist was drin, eine Schokolade, bei manchen Herren vielleicht auch eine Bierflasche, bei manchen Damen ein Parfüm. Aber wie wäre es denn mal mit einem Anti-Adventskalender? Im neuen Jahr geben Sie jeden Tag 10 Sachen weg. Wegschmeißen, verschenken, draußen auf dem Flohmarkt irgendwo hinstellen, bei eBay verkaufen. 10 Sachen weg und wenn Sie am Ende des nächsten Jahres immer noch so viel haben, dann machen Sie halt weiter. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden irgendwann in der fast leeren Wohnung stehen und dann hätten Sie noch das Bett, Ehepartnerin oder Ehepartner und noch eine Bibel. Und eins sollten Sie jetzt weggeben. Was würden Sie denn als nächstes weggeben? Es ist die Frage, was zählt denn wirklich? In meinem Leben gab es auch mal so Glaubenskrisen. Ich weiß, dass ich mal sehr enttäuscht war von Gott, nachdem ich viel gebetet habe und nichts passiert ist und es sogar noch schlimmer wurde. In so einer Phase hätte ich wahrscheinlich gesagt, naja, da ist mir das Bett und die Ehepartnerin doch lieber. Kann die Bibel doch mal weg. In Israel damals war es ähnlich. Neue Götter müssen her, haben sie gedacht. Der bisherige Gott Israels, der hat seine Glanzzeiten hinter sich. Nun muss was Neues her. 2004 äußerte sich der niedersächsische SPD-Chef kritisch zum damaligen Regierungskabinett seines Parteigenossen Gerhard Schröder, der damals Bundeskanzler war. Er sagte, da sitzen verbrauchte Gesichter am Kabinettstisch, verbrauchte Gesichter, alte Gesichter, mit denen kann man nichts mehr, da kann man nichts mehr mitmachen, da muss was Neues her. Und heute endet das alte Jahr, es ist auch verbraucht, da muss was Neues her. Neue Götter. Was sind eigentlich Götter? Nun, zunächst einmal stellt man sich da ja irgendwelche übernatürlichen Wesen vor. Der Gott, an den wir glauben, ist ja auch ein übernatürliches Wesen in dem Sinne. Wir kennen aber auch so diese anderen Götter so aus den Geschichten, die griechischen Götter, die da irgendwo rumsitzen und allen möglichen Unsinn teilweise treiben, die germanischen Götter und was es alles so gibt. Manche sehen das Göttliche auch eher in der Natur, in den Dingen. Im Hinduismus zum Beispiel gibt es Millionen von Göttern. Auch Menschen können zu Göttern werden. Fast so zahlreich wie die Sterne sind die da. Aber selbst wenn das so wäre, dass da überall so ganz viele Götter sind, ist ja doch die Frage, was hat das mit unserem Leben zu tun? Man merkt von diesen vielen Göttern, wenn es die denn gäbe, ja nichts. Vielleicht müssen wir ein wenig tiefer gehen und nicht jetzt so ein bisschen naiv so Götter irgendwo vorstellen, die hinter der Wolke sitzen. Was ist denn das Merkmal eines Gottes? Gilt auch für unseren Gott, an den wir glauben. Das Merkmal eines Gottes ist, dass er den Menschen Halt gibt, eine Gewissheit gibt, Sinn gibt, eine Eindeutigkeit in einer oft uneindeutigen Welt. Das ist eigentlich die Aufgabe eines Gottes, Halt zu geben. Aber wer oder was gibt eigentlich wirklichen Halt? Die Düsseldorfer Rockband Die Toten Hosen haben 1999 sich mal in einem Lied zum Thema geäußert. Da heißt es so: Es gibt nicht viel auf dieser Welt, woran man sich halten kann. Manche sagen die Liebe, vielleicht ist da was dran. Und es bleibt ja immer noch Gott, wenn man sonst niemand hat. Andere glauben an gar nichts, das Leben hat sie hart gemacht. Es kann so viel passieren, es kann so viel geschehen, ganz egal, wie hart mein Schicksal wäre. Ich würde nie zum FC Bayern gehen. Die Toten Hosen sind also der Meinung, diese Fußballspieler von Bayern München, die ja so göttlich Fußball spielen, in Anführungszeichen, eine der besten Mannschaften der Welt, das sind auf jeden Fall falsche Götter, zu denen darf man auf gar keinen Fall hingehen. Aber was nun die richtigen Götter sind, die richtig Halt geben und Gewissheit, das sagen sie leider in ihrem Lied nicht. Vielleicht die Liebe, vielleicht Gott, aber man weiß nicht genau. Der Nationalspieler Julian Draxler hat das auch gesagt, ich werde nie zu Bayern München gehen, hat er sich bisher auch dran gehalten. Inzwischen spielt er aber bei Paris Saint-Germain, das ist ein Verein, das noch viel mehr Geld hat als Bayern München. Er hat also die einen göttlichen Verein mit dem nächsten ausgetauscht. Die Frage bleibt also, wo gibt es denn einen letzten Sinn, einen letzten Halt, eine letzte Gewissheit, mit der wir dann auch ins neue Jahr gehen können? Was könnten denn eigentlich neue Götter sein? Was sind denn bei uns so heute neue Götter? Ich möchte mal so 300 Jahre zurückgehen. Damals entstand eine Bewegung, die sogenannte Aufklärung. Dass Menschen gesagt haben, ja, wir haben ja viele Traditionen, wir haben die Bibel, wir haben das, was kluge Philosophen gesagt haben, aber das reicht nicht mehr, um die Welt zu erklären. Wir müssen, um die Welt zu verstehen, auch unsere fünf Sinne, unseren Verstand gebrauchen. Und so entstand in Folge der Aufklärung die moderne, empirisch arbeitende Wissenschaft. Und das ist ja wirklich auch eine grandiose Errungenschaft. Dieses exakte wissenschaftliche Arbeiten, nicht einfach sagen, der Herr sowieso hat aber vor 200 Jahren es so gesagt, also muss das auch so stimmen. Aber dann gab es doch in Teilen der Wissenschaft, in Teilen sage ich, denn es gibt ja auch viele christliche Wissenschaftler, wo Glaube und Wissenschaft sich die Hand reichen, aber dann gab es in Teilen der Wissenschaft, ich möchte es mal nennen, so eine Art Sündenfall. Dass man jetzt angefangen hat, sein eigenes Aufgabengebiet sozusagen zu vergöttlichen, zu verabsolutieren, sozusagen. Und indem man nun sagte, nur noch, was unser Verstand und unsere fünf Sinne erfassen können, nur noch das kann uns Halt und Orientierung und Gewissheit geben. Alles andere ist ja spekulativ. Bibel, Traditionen, Glaube, das ist alles spekulativ. Wir brauchen exaktes Wissen. Nur daran können wir uns im Leben halten. Also eine Art neuer Gott. Unser Forschen, unsere Sinne, alles, was wir erfassen können, nur noch das hat wirklich Realität, kann uns Halt geben. Und aus diesem neuen Gott sind dann weitere Götter entsprungen. Zum Beispiel der Gott, dass nur das irdische Leben zählt und dass das Entscheidende ist, was es für uns Menschen gibt. Und das wurde mir letztes Jahr deutlich, als da ja diese Ostergottesdienste verboten waren. Wir durften ja keine Ostergottesdienste feiern. Und das fand ich eigentlich schlimm, weil ich dachte, in dieser Pandemie ist es doch so wichtig, gerade jetzt, wo das irdische Leben gefährdet ist, die Botschaft vom ewigen Leben deutlich zu machen. Aber ich habe auch gemerkt, dass in der Gesellschaft und in der Politik das überhaupt keine Frage war. Diese Dimension, die war überhaupt nicht präsent. Für uns Christen ist ja das ewige Leben letztlich wichtiger als das irdische. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo es genau andersrum ist. Letztlich zählt nur das irdische Leben. Das wissen wir, dass wir es haben. Das ewige Leben ist ja nur spekulativ. Ob da überhaupt was kommt, wer weiß das schon. Darauf können wir uns nicht verlassen. Und dann entstand ein weiterer Gott, den wir auch heute kennen. Den Gott der Gesundheit. Wir haben gerade in der Zeitung, konnte man es wieder so lesen, die Frage ist, wenn es zu wenig Intensivbetten gibt, sagen wir, es ist noch eins frei und da ist ein Kind, da ist vielleicht eine Frau mittleren Alters und ein älterer chronisch kranker Herr. Wer bekommt dieses Bett? Viele Mediziner sagen, und das ist ganz vernünftig, es bekommt derjenige das Bett, wo man sagt, diese Person hat die größten Chancen, wieder gesund zu werden. Das ist eigentlich sehr einleuchtend, überzeugt mich auch. Und trotzdem habe ich den Verdacht, da guckt so ein kleiner Gott dahinterher, der Gott der Gesundheit. Dass letztlich ein Leben von Menschen, ein gesundes Leben oder wenn jemand zumindest ein Leben, wo man hoffen kann, dass es wieder gesund wird, einen höheren Wert hat als ein Leben, wo man sagen muss, das kann nicht wieder gesund werden. Auch das so eine Art Gott in unserer modernen Zeit, die Gesundheit. Man muss gesund sein, sonst ist das Leben weniger wert. Gesundheit, das irdische Leben, das sind so Götter, die wir heute haben. Aber die Frage ist, kann das wirklich Halt und Sinn geben, wenn man sich auf die Gesundheit verlässt und auf ein hoffentlich möglichst langes und glückliches irdisches Leben? Mir kommt das so ein bisschen vor wie so ein Ruderboot auf dem Ozean. Wenn man auf dem Ruderboot ist im Ozean und sagen, das Wetter schön ist und alles gut ist, denkt man, das ist der schönste und sicherste Ort, den es jetzt hier auf dem großen, weiten Meer gibt. Aber sobald ein Sturm kommt, merkt man, nein, das ist kein wirklich sicherer Ort. In Israel damals haben die neuen Götter nichts bewirkt. Im Gegenteil, sie haben die Lage noch verschlimmert. Sie haben Israel weiter in die Irre geführt. Und damals stand eine mutige Frau auf, Deborah, und hat Verantwortung übernommen. Sie wurde zu einer Mutter für das Volk und hat den Menschen einen neuen Halt und neue Kraft und neuen Mut gegeben. Aber wie hat sie das getan? Sie hat es getan, indem sie den alten Glauben Israels neu ans Licht geholt hatte. Indem sie dem Loblieder sang, der doch angeblich veraltet und verbraucht ist. Dann kann man fragen, ja, ist das denn nicht so? Dieser alte Gott Israel, sollte der wirklich mir Gewissheit, Halt und Sinn geben? Israel damals hat dieser Glaube auf jeden Fall neuen Mut gegeben, neue Kraft. Sie konnten eine militärische Übermacht abwehren und eine 40-jährige Friedenszeit begann. Warum ist dieser Gott der wahre Gott? Ich denke, denn das liegt daran, weil es nur bei ihm wirklich einen tiefsten Halt und eine völlige Eindeutigkeit gibt. Wenn wir wissen wollen, dass unser Gott wirklich ein eindeutiger Gott ist und nicht einer, wo man nicht sicher sein kann, ist der vielleicht doch unfreundlich, ein bisschen böse oder ist ein guter oder wie auch immer, wenn man die Natur schaut, kann man es ja nicht so erkennen. Hat das jetzt ein guter Gott gemacht oder nicht? Diesen Gott können wir eindeutig erkennen in Jesus Christus. Das ist sozusagen die Tür, wo wir jetzt ins Herz von Gott sehen können. Und da eine Gewissheit bekommen. Aha, dieser, der diese Welt gemacht hat und auch mein Leben gemacht hat, der ist so. Ein Backofen voller Liebe, wie Luther gesagt hat. Jesus hat einmal einen harten Satz gesagt in Markus 13. Himmel und Erde werden vergehen. Damit macht Jesus deutlich, es gibt hier auf der Erde und auch da über den Wolken nichts, was euch einen letzten Halt geben kann. Es gibt nichts, was euch eine letzte Gewissheit geben kann. Es gibt keinen letzten Sinn hier auf dieser Erde. Nichts, alles wird mal weg sein. Aber dann spricht er davon, dass es eine einzige Eindeutigkeit gibt, einen einzigen Halt, eine einzige Gewissheit, in dem dann es nämlich weitergeht, also Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Dabei ist zu beachten, dass Jesus und seine Worte nicht zu trennen sind. An Weihnachten feiern wir, das Wort wurde Fleisch, es wurde Mensch, es wohnte unter uns. Und von wem ist denn Jesus dieses Wort gekommen? Er ist gekommen von diesem alten Gott Israels, den Deborah siegen sah, den sie lobte. Neue Götter sind verführerisch fürs neue Jahr, man will ja auch mal irgendwie neu anfangen. Aber helfen können sie uns letztlich nicht. Wir können suchen, solange wir wollen. Wir werden auf dieser Erde keine eindeutige Wahrheit, einen letzten Halt, eine letzte Gewissheit finden. Es gibt nur diesen einen, diesen menschgewordenen Gott, dieses menschgewordene Wort Gottes. Und selbst wenn du gerade im Glaubenszweifeln bist und wenn du enttäuscht bist von Gott, so muss ich sagen, in diesem Fall ist dieses eigentlich ärgerliche Wort alternativlos, was ich ja gar nicht mag, aber in diesem Fall stimmt's. Es gibt dennoch keine Alternative. Du wirst nichts Besseres finden. Ich selbst habe gerade in meiner Glaubenskrise die Barmherzigkeit von Jesus nochmal neu, nochmal lebendiger kennengelernt. Und die Geschichte Israels und die Kirchengeschichte ist auch eine Geschichte, wo dieser alte Glaube immer wieder abgetan wurde. Ach, das bringt doch nichts. Und dann ist er aber immer wieder neu emporgesprossen. Wie so Unkraut, das man nicht wegkriegt. Aber man muss endlich mal erkennen, dass das eben kein Unkraut ist. Sondern dass dieser Gott, der uns in Jesus nahegekommen ist, eben unser Heiler ist, unser Heiland. Rabindranath Maharaj ist ein berühmter hinduistischer Guru, der sehr verehrt wird. Er wird sogar als Gottheit angebetet, auch einer dieser vielen Millionen Götter. Doch trotz seiner hohen Stellung fühlt er sich innerlich leer. Er fühlt sich schuldig, weil er eine Charakterschwäche hat. Er war sehr jähzornig. Er verkündete als Guru Frieden, aber innerlich sah es oft ganz anders aus. Er selbst sagt, ich sprach viel vom Frieden, aber in mir brodelte und kochte es und es brauchte nie viel, dass ich handgreiflich wurde. Auf der einen Seite achtete ich darauf, nie auf Insekten zu treten. Auf der anderen Seite hatte ich manchmal Angst, dass ich aus lauter Wut eines Tages mal jemanden umbringe. Doch so sehr ich auch meditierte oder Yoga machte, es wurde nur schlimmer und das frustrierte mich. Er spürt in dieser Welt zwei Quellen der Macht, eine gute und eine böse Macht. Und er merkt, er wird immer mehr von dieser bösen Macht aufgesogen, in sie hineingezogen. Und er sehnt sich danach, einen neuen Gott, einen guten Gott kennenzulernen. Er sagt, tief in mir wusste ich auch, dass ich ein Sünder bin. Doch im Hinduismus gibt es keine Vergebung der Schuld. Alle Fehler und Vergehen häuft man in seinem Karma an. Und dann begegnet er einer ehemaligen Brahmanin, die angefangen hatte, die Bibel zu lesen und Christin geworden war. Und sie sagte ihm, Gott liebt dich und er ist für deine Schuld gestorben. Sie kann wirklich komplett ausgelöscht werden. Und der Guru sagt, so etwas hatte ich noch nie zuvor gehört. Ich hatte mich mit so vielen Göttern beschäftigt, aber dass einer von ihnen mich lieben sollte und sogar für mich gestorben ist, fand ich unglaublich. Aber dann kommt die Wut wieder im Hoch, als die Frau nämlich zitiert, ein Bibelvers, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und da sagt er, obwohl ich wieder mal einen Wutanfall bekam, blieb die Frau ruhig und geduldig. Sie strahlte so eine Liebe und einen Frieden aus, wie ich es noch nie gesehen hatte. Später erfuhr ich sogar, dass diese Frau täglich für mich betete. Dennoch, zunächst kam ihm dieser Jesus armselig vor, angesichts der vielen anderen Götter. Und das kleine Kind in der Krippe, das ist ja auch armselig. Aber er spürt immer mehr, könnte dieser Jesus nicht doch die Antwort sein? Und er fängt dann doch mal an, zu ihm zu beten und bittet ihn, wenn es ihn denn gibt, in sein Leben zu kommen. Und tatsächlich erhörte er mein Gebet. Ein unbekannter Friede zog in mich ein, neue Freude, Hoffnung und Liebe. Durch die Entscheidung für Jesus verschwand jeglicher Hass und Jähzorn. Und ich erkannte, in dieser hoffnungslosen Welt, in der es keinen letzten Halt gibt, gibt es nur eine reale, echte Hoffnung, Jesus Christus. Das Jahr 2021 geht zu Ende. Das Kriterium, ob es ein gutes Jahr war, hängt nicht ab von den Zeiten des Glücks und des Unglücks. War es ein Jahr mit diesem Jesus Christus, dann war es auf jeden Fall ein gutes Jahr, egal was uns da begegnet ist. Und 2022 wird dann auch ein gutes Jahr, wenn wir nicht nach neuen Gewissheiten und neuen Göttern suchen, sondern immer wieder den Gott suchen, der der Alte ist, der Gott Israels, der Schöpfer, der in Jesus zu uns kam. Und dieser feierte schon immerhin seinen 2021. Geburtstag. Und er sieht immer noch nicht alt aus und verbraucht. Seine Worte werden nicht vergehen.